Loué soit Jésus-Christ.
Gelobt sei Jesus Christus.
Hochwallenbut Pan Jesus Christus. Dice pesce ca Jesus Christus. Minneva che amo. Laudito Jesus Christus. Très cher frère,
liebe Brüder im Bischofsamt, im Priesteramt, Diakonatsamt, liebe Schwestern, Brüder, wir haben noch einmal die Freude, bei uns den Primat von Gallien bei uns, der jetzt vielleicht mal aufsteht, um sich zu zeigen. Und wir haben auch die große Freude, einen Kapuziner zu begrüßen. Deine Brüder Dominikaner freuen sich, dass hier ein Franziskaner ist, Kardinal O'Malley aus Boston. Und ich zögere auch nicht. Man müsste natürlich jeden Einzelnen grüßen, aber Samoa ist vielleicht die Gruppe, die vom weitesten herkommt, aus unserem Punkt. Von hier aus den Bischof und die Priester, die aus Samoa gekommen sind. Sollen Sie doch bitte auch mal aufstehen. Und ich sage für all die, die weniger Vorrechte haben hier als ich, der ich im Foyer sacerdotal lebe, all die, die jeden Morgen und Abend hier hin und her fahren müssen, die aus Samoa sind 3 Tage gereist, um hier anzukommen in Aas. Also das war sehr mutig.
An
den Quellen der Barmherzigkeit. Zeigt euch seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Aber wie ist er denn barmherzig? Wie können wir wie er sein? Wenn wir berufen sind, in Persona Christi zu handeln, dann ist es insbesondere wichtig, dass wir Priester verstehen, wie Jesus barmherzig ist. Es ist eindeutig, dass die Barmherzigkeit im Herzen des Evangeliums steht. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es ist genauso einleuchtend, dass in unserer Epoche, dass unsere Epoche insbesondere von der Barmherzigkeit gezeichnet ist und von dem Bedürfnis nach dieser Barmherzigkeit. Ich bin immer wieder angerührt, wie sehr die barmherzige Liebe im Herzen der modernen Heiligkeit ist. Theresia von Lisieux ist davon ein großer Zeuge. Der Pfarrer von Ars hat immer wieder von der göttlichen Barmherzigkeit gesprochen. Er ist uns und sehr nahe von uns, Johannes Paulus II., der von sich selbst gesagt hat, die Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit hat das Bild meines Pontifikats sehr gezeichnet. Während seines letzten Besuches in Polen 2002 hat er die neue Basilika von Wagewniki geweiht. Und in der Predigt hat er uns sein Testament hinterlassen. Es ist wie ein starker Ruf an die Kirche, dass wir Zeugen der Barmherzigkeit sein sollen. Davon lese ich 2 Stellen vor.
Comme le monde d'aujourd'hui a un
Wie dringend braucht die Welt von heute die göttliche Barmherzigkeit aus der Tiefe ihrer der Leiden der Menschen aller Kontinente. Wird die Barmherzigkeit angerufen. La, da, wo Hass und Rache sind, wo der Krieg Ursache von Leiden ist und die Unschuldigen tötet. Überall ist die Gnade der Barmherzigkeit notwendig, um zu versöhnen den Geist und das Herz der Menschen und den Frieden wiederherzustellen. Dort, wo das Leben und die Würde des Menschen verachtet sind, ist es notwendig, dass die barmherzige Liebe Gottes ihr Licht auf den unschätzbaren Wert jedes Menschen projiziert. Wir brauchen die Barmherzigkeit, damit das Licht der Wahrheit durch das Licht der Wahrheit alle Ungerechtigkeit ein Ende nimmt.
Und in dieser feierlichen Predigt im August 2002 kommen diese feierlichen Worte, die auf bestimmte Art und Weise wie das Testament klingen von diesem großen Papst. Ich zitiere noch eine Stelle aus der Predigt, die für mich das Testament von Johannes Paul II. Sind.
In diesem Heiligtum weihe ich die Welt der Barmherzigkeit Gottes, indem ich den tiefen Wunsch ausspreche, dass die Botschaft der barmherzigen Liebe Gottes, die hier von Schwester Faustine verkündet wurde, alle Menschen der Welt mit Hoffnung erfüllt. Möge die Botschaft, die von diesem Ort ausgeht, sich in unserem ganzen Land, Polen und auf der ganzen Welt verbreiten. Möge sich diese Verheißung unseres Herrn Jesus Christus erfüllen. Von ihr wird ein Funke ausgehen, der die Welt auf mein Kommen in den letzten Zeiten vorbereitet. Und er sagt weiter, ist an uns, ohne Unterlass, diesen Funken neu zu beleben, der Gnade Gottes und der Welt dieses Feuer der Barmherzigkeit weiterzugeben. Es ist in der Barmherzigkeit Gottes, dass die Welt den Frieden und der Mensch die Seligkeit erlangen wird. Und Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, vertraue ich diese Aufgabe an. Seid Zeugen der Barmherzigkeit.
Ja, liebe Brüder, lasst uns Zeugen der Barmherzigkeit sein. Davon möchte ich heute früh sprechen. Und ich werde vor allem ausgehen vom Evangelium, insbesondere von der Schule der Barmherzigkeit Jesu. Und danach, im zweiten Teil, möchte ich auch sprechen über das Sakrament der Barmherzigkeit. Lass uns anfangen mit zwei Szenen aus dem Evangelium, die uns sehr viel sagen über dieses Wie der Barmherzigkeit Jesu und die auch uns etwas sagen, leider, über dieses mangelnde Verständnis der Jünger über dieses Wie der Barmherzigkeit. Die erste Szene ist sehr bekannt. Man benutzt die gerne für Exerzitien, insbesondere für Priesterexerzitien. Es ist Markus 6. Es ist die Einladung Jesu an die Zwölf, nachdem sie ihre erste Mission erlebt haben, sich zu kommen, sie beiseite zu nehmen, damit sie sich ein bisschen ausruhen können. Also, die Apostel, Markus 6, 30 bis 34. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also der erste Bericht einer Mission der Apostel. Da sagt Jesus zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus.
Eine Einladung zu Exerzitien. Ruht euch aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Und er begann sie lange zu unterrichten. Diese Stelle rührt mich immer wieder an. Nicht nur, weil ich Dogmatikprofessor war und weil ich auch lange Zeiten unterrichtet habe, sondern es ist dieser Ausdruck der Barmherzigkeit Jesu den Menschen gegenüber. Diese Menschen, die ihm gefolgt sind von Weitem bis an diesen Wüstenort, wahrscheinlich war das in Tapka, in der Nähe des Sees von Genezareth, Galiläa. Dieses Mitleid Jesu drückt sich aus, zuerst einmal durch die Lehre. Er lehrte sie lange Zeit. Das ist kein Zufall, dass Unterrichten zu den Werken der Barmherzigkeit dazugehört. Jesus unterrichtete sie und sein Wort hat sie nicht ermüdet. Denn er unterrichtet wie ein Mensch, der Autorität hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Gestern haben wir gehört, dass der Predigtdienst auch müde machen kann. Jesus hat stundenlang gesprochen und die Menschen blieben im Zuhören, in der Aufmerksamkeit auf sein Wort. Jesus hat also zuerst Erbarmen mit unserem Mangel an Wissen, mit unserem Nichtwissen. Das Brot, das wir vor allem brauchen, vor allem anderen, ist sein Wort. Ohne das sind wir wie Schafe ohne Hirte. Ich war selber Schüler auch von Josef Ratzinger vor vielen Jahren. Das, was seine Schüler beim Professor Ratzinger immer bewundert haben, war seine außergewöhnliche Gabe der Lehre. Und das leben wir auch während seines Pontifikats. Er ist ein Meister des Wortes Gottes, durchtränkt vom Wort Gottes. Er lebt aus dem Wort Gottes und vermittelt es in einer sehr lebendigen, aber sehr einfachen und klaren Weise. Was also lehrte Jesus an diesem Tag? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass die Menschen mit großer Aufmerksamkeit zugehört haben auf das Wort Gott Jesu. Noch nie hat jemand so gesprochen, wie er, sagen die Wächter des Tempels von Jerusalem. Das Wort Jesu, das uns in den Evangelien vermittelt wird, ist das Brot des Lebens für alle Zeiten der Kirche. Wir müssen uns durchdringen lassen von seinem Wort. Das heißt auch, sich durchdringen lassen von seiner Barmherzigkeit. Das muss eintreten in die tiefsten Schichten unseres Lebens, dass wir durch das Wort Jesu geformt werden. Darauf werde ich morgen auch noch zurückkommen. Die Worte Jesu kommen direkt aus der Quelle aller Barmherzigkeit, nämlich aus dem Herzen des Vaters. Er sagt nur das, was er vom Vater empfangen hat. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., meditiert gerne über dieses Wort Jesu in Johannes. Mein Wort ist nicht mein Wort, es ist das Wort von dem, der mich gesandt hat. Das Wort Jesu kommt direkt aus dem Herzen des Vaters. Da schöpft er das Wort und die Barmherzigkeit. Es brauchte lange Zeit, bis die Jünger eintreten konnten in dieses Herz der Barmherzigkeit Jesu. Das war der schwierige Weg, den Jesus mit ihnen gegangen ist. Bis dass sie verstehen, bis dass sie seine Barmherzigkeit verstehen und sie umsetzen können. Wie lange muss ich euch noch ertragen, sagt ihnen Jesus einmal. Das sagt er zu seinen Jüngern. Wie schwierig ist es einzutreten in der Tiefe in diese Barmherzigkeit Jesu. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Markus 6. Jesus unterrichtete sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Ach, was für eine schöne Barmherzigkeit, was für ein schönes Mitleid der Jünger. Ich fürchte, dass am Ende dieses langen Tages sie die Ersten waren, die eigentlich genug hatten von der Lehre ihres Meisters. Dass sie ein starkes Leeregefühl im Magen hatten, in ihren Rachamim, in ihren Inneren, das ihnen sagte, es ist nun wirklich Zeit, etwas zu essen. Aber da ist diese ganze Menschenmenge, die sie daran hindert, dass sie nun endlich Frieden haben. Deshalb wäre es natürlich sehr praktisch, wenn Jesus jetzt bitte mal Mitleid hätte mit dieser Menge und sie wegschickt, damit sie sich nun was zu essen suchen. Wir verstehen, dass diese Form der Barmherzigkeit, aber Jesus sieht die Dinge anders. Die Apostel haben sicher lange Gesichter gemacht, als er ihnen sagte, gebt ihr selbst ihnen zu essen. Und sie sagten zu ihm, mit einem etwas genervten Ton, sollen wir jetzt Brot kaufen für 200 Dinare, um ihnen allen zu essen zu geben? 200 Dinare, das ist der Jahreslohn eines Arbeiters. Sie haben nichts. Wir sehen hier sehr deutlich zum ersten Mal, das, was später noch deutlicher werden wird, die Barmherzigkeit Jesu hat kein menschliches Maß. Sie übersteigt uns. Das er von den Jüngern erwartet, ist in Wirklichkeit unmöglich. Man kann ihren Vorschlag sehr gut verstehen, wenn sie sagen, es ist Zeit, dass wir essen. Es ist Zeit, dass die jetzt weggehen. Wir sind gekommen, um uns auszuruhen. Das war doch geplant. Das hattest du uns versprochen. Jesus hatte gesagt, kommt mit mir, wir wollen uns ausruhen. Stattdessen haben sie wieder einen ganzen Tag mit einer Menschenmenge gehabt. Wie ist doch die Barmherzigkeit Jesu anspruchsvoll und schwierig? Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Ein anderes Mal wird dieser Kontrast zwischen der Barmherzigkeit Jesu und der Jünger sogar noch deutlicher, noch auffälliger. Die Szene wird von Matthäus berichtet, im Kapitel 15. Diese Szene geschieht dahinter Galiläa in der heidnischen Gegend von Tyrus und Sidon. Jesus scheint dort ein paar Tage inkognito sich zurückziehen wollen, gewollt zu haben. Er wollte, dass das keiner weiß. Aber das Geheimnis wurde nicht lange gehalten. Das sind wie die Geheimnisse in der Kirche. Das hält nicht lange. Unser Generalvikar in Wien sagt, Geheimnis in der Kurie von Wien ist nur das, was ich in meinem Kopf habe. Also dieses Geheimnis wird nicht gehalten. Eine Frau aus dieser heidnischen Region, eine Kanaaniterin, nähert sich Jesu an und schreit. Das ist wirklich der Ausdruck in Matthäus und schreit. Erbarme dich mir, meiner, Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämonen gequält. Diese arme Frau kommt also und bittet Jesus um Erbarmen. Sie bittet um sein Mitleid, seine Barmherzigkeit. Und was tut Jesus? Jesus antwortet nicht ein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, befrei sie, sei ihr gnädig. Gib ihr das, worum sie dich bittet. Sei ihr gnädig. Jesus schien hart zu sein und es sieht so aus, als wenn die Jünger barmherziger sind. Aber sie drücken dann auch das Motiv ihrer Barmherzigkeit aus. Sie sagen zu Jesus, sei ihr gnädig, denn sie schreit hinter uns her. Ja, sie schreit hinter uns her. Sie verfolgt uns mit ihren Schreien. Sie nervt uns, sie belästigt uns durch ihre Schreie. Gib ihr doch, was sie will. Sie ärgert uns, belästigt uns. Das ist das Mitleid der Apostel. Es geht doch auch uns oft so, dass wir auf diese Art und Weise mitleidig sind, damit wir von einer lästigen Person befreit werden. Ehrlich, liebe Brüder, ich spreche jetzt auch von mir, Bischof, nicht von Ihnen, Priester. Wie oft reagieren wir genauso? Wegen des Drucks auch der öffentlichen Meinung. Weil wir Angst haben vor den Schreien, vom Lärm der Presse. Also geben wir nach und halten den Mund. Ziehen uns zurück. Das ist die Barmherzigkeit, die Jesus nicht von uns möchte. Aber wie schwierig ist es, diese hinter uns zu lassen? Das Verhalten Jesu, im Gegenteil, kann uns schockieren. Wir haben den Eindruck, dass er erbarmungslos ist. Ich bin nicht ausgesandt worden für die verlorenen Ich bin gesandt worden nur für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Das heißt, die Heiden interessieren mich nicht. Ich bin gekommen für die Juden, nicht für die Heiden. Das ist nicht mein Problem. Selbst wenn sie um mein Erbarmen bittet, das ist nicht besonders liebenswert, nicht besonders mitleidsvoll auf Seiten Jesu. Also, wie geht der Text weiter? Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Sie entmutigt sich nicht, sie hält sich fest an Jesus. Sie lässt nicht los, sie macht weiter, sie wirft sich ihm zu Füßen. Wir sind im Orient. Das ist nicht die nordische Kälte, Kühle meines Landes. Und dieses Mal wird die Sprache Jesu noch schlimmer. Wenn man heute so sprechen würde, wenn ein Bischof heute so sprechen würde, der würde vor Gericht gebracht werden. Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Die Juden haben manchmal die Heiden wie Hunde behandelt. Und ich sage in Klammern, und die Christen haben später dann auch die Juden wie Hunde behandelt. Wir haben in Wien so eine Schrift, die jüdischen Hunde. Jesus bezeichnet die Heiden als Hunde. Das ist unvorstellbar. Das ist bestimmt nicht politisch korrekt. Und das Evangelium endet, da entgegnet sie: sei gnädig, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Sie akzeptiert. Sie weiß, dass sie kein Recht hat auf diese Hilfe, um die sie bittet. Um die sie Jesus bittet. Ja, Herr. Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Man hat den Eindruck, dass Jesus da nachgegeben hat, erschüttert ist. Jesus antwortet also: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Diese Szene rührt mich tief an, wenn ich darüber meditiere, worin besteht denn die Barmherzigkeit Jesu? Wie kommt man zu dieser Kraft, zu dieser Klarheit, diesen Anspruch, der diese Frau dahin treibt, bis in diese endgültigen Bereiche, wo sie so einen großen Glaubensakt tun kann. Er nimmt diese Frau auf einen schwierigen Weg, er fordert sie heraus. Er gibt ihr nicht einfach das, was sie will. Es gibt eine gewisse Strenge in der Barmherzigkeit Jesu. Ich hätte so gern die Zeit mit Ihnen, um noch mehr über diese anspruchsvolle Barmherzigkeit Jesu zu meditieren. Ohne die Wahrheit unseres Lebens zu sehen, hat die Barmherzigkeit keinen Angriffspunkt. Und andererseits vertragen wir aber diese Wahrheit nicht, wenn wir nicht schon der Barmherzigkeit begegnet sind. Im Licht der Barmherzigkeit Gottes können wir nur unserem eigenen Elend ins Auge sehen. Hat diese Frau verstanden in der Haltung Jesu etwas anderes als nur diese offensichtliche Strenge? Das wissen wir nicht. Aber wenn ich an Pater Pio denke, der heilige Pater Pio, Kapuziner, wie seine Barmherzigkeit streng sein, hart sein konnte, streng, anspruchsvoll, da merkt man, dass ich noch viel lernen muss über dieses, wie man die Barmherzigkeit Jesu ausüben kann. Andererseits, wenn es nicht eine ursprüngliche Erfahrung, Wahrnehmung der Barmherzigkeit gibt, können wir auch nicht in die Wahrheit kommen. Wir können die Wahrheit nicht vertragen. In einer Welt ohne Barmherzigkeit versuchen alle nur, sich selbst zu rechtfertigen, seine Fehler zuzugeben, ohne eine Perspektive der Barmherzigkeit, ist fast ein geistlicher Selbstmord. Wenn wir an die Kinder denken, die von den Eltern abgelehnt worden sind, sie können keine Fehler zugeben. Denn das verstärkt immer nur die Ablehnung der Eltern. Aber nehmen wir ein Kind, das weiß, dass Vater und Mutter es in jedem Fall lieben, egal was es getan hat. Dieses Kind wird sich in die Arme der Mutter werfen, wenn es Dummheiten gemacht hat, weil es weiß, dass es geliebt ist. Da wir noch nicht bis zum tiefsten unseres Herzens die Barmherzigkeit Jesu aufgenommen haben, haben wir auch immer die Tendenz, uns selbst zu entschuldigen. Uns zu entschuldigen, selbst zu entschuldigen und die anderen anzuklagen. Dieses Karussell der Anklage der anderen, um uns selbst zu rechtfertigen. Oder es ist die Versuchung der Entmutigung oder sogar der Verzweiflung, wenn wir so deutlich sehen, unsere Fehler und unsere Sünden, wenn unser Elend sich erbarmungslos vor uns ausbreitet. Bevor ich jetzt gleich um ein Lied bitte, um uns wieder zu erheben, möchte ich noch einen Text zitieren von der heiligen Faustina. Und ich bitte jetzt Monsignor Bagnard um Verzeihung bitten, weil ich heute weniger den Pfarrer von Ars zitieren wäre als die heilige Faustina. Ich hoffe, dass er mit mir barmherzig sein wird. Die heilige Faustina in ihrem Tagebuch, ich werde später noch etwas dazu sagen, hatte einen ergreifenden Dialog zwischen dem barmherzigen Jesu und einer sündigen Seele. Und ich lese Ihnen diesen Dialog vor. Und danach bitte ich, dass wir ein Lied singen.
Jesus, fürchte deinen Retter nicht, sündige Seele. Ich mache den ersten Schritt, denn ich weiß, dass du aus dir selber nicht fähig bist, dich zu mir zu erheben. Kind, fliehe nicht vor deinem Vater. Fang an zu sprechen von Herz zu Herz mit deinem Gott der Barmherzigkeit, der dir ein Wort der Vergebung schenken möchte und dich mit seinen Gnaden erfüllen möchte. Oh, wie sehr ist deine Seele mir teuer. Ich habe dich eingeschrieben in meine Hände. Und du bist hast dich in mein Herz eingegraben, in deiner tiefen Verwundung. Die sündige Seele. Herr, ich höre deine Stimme, die mich ruft, damit ich weggehe vom schlechten Weg. Aber ich habe weder den Mut noch die Kraft dazu. Jesus, ich bin deine Kraft. Ich werde dir die Kraft geben, zu kämpfen. Seele, Herr, ich kenne deine Heiligkeit und ich fürchte mich. Ich fürchte mich vor dir, Jesus. Warum fürchtest du mich, mein Kind, den Gott der Barmherzigkeit? Meine Heiligkeit hindert dich, mich nicht barmherzig zu dir zu sein. Schau, Seele, für dich habe ich den Thron der Barmherzigkeit auf Erden eingesetzt. Diesen Thron, das ist der Tabernakel. Und von diesem Thron der Barmherzigkeit möchte ich in dein Herz herunterkommen. Schau, nichts umgibt mich, kein Zaun. In jedem Augenblick kannst du zu mir kommen. Jeden Augenblick des Tages möchte ich mit dir sprechen. Und ich möchte dir Gnaden schenken. Seele, Herr, ich fürchte, dass du mir diese große Zahl von Sünden nicht vergibst. Mein Elend erfüllt mich mit Schrecken, Jesus. Meine Barmherzigkeit ist größer als dein Elend und das der ganzen Welt. Wer hat das Maß meiner Güte begriffen? Für dich bin ich vom Himmel auf die Erde herabgekommen. Für dich habe ich mich ans Kreuz hängen lassen. Für dich habe ich erlaubt, dass mein heiliges Herz geöffnet wird von einer Lanze. Und ich habe dir so die Quelle der Barmherzigkeit eröffnet. Komm und schöpfe Gnaden an dieser Quelle mit dem Gefäß des Vertrauens. Ich weise ein demütiges Herz niemals ab. Dein Elend ist in dem Abgrund meiner Barmherzigkeit eingetaucht. Warum willst du mit mir streiten in Bezug auf meine Barmherzigkeit? Mach mir die Freude und schenk mir deine ganze Armut und dein Elend, dass ich dich mit den Schätzen der Gnade erfülle. Sündige Seele. Herr, du hast mein Herz aus Stein besiegt durch deine Güte. Und mit Vertrauen und Demut komme ich zum Tribunal deiner Barmherzigkeit. Gib du selber mir die Absolution durch die Hand dessen, der deinen Platz einnimmt. O Herr, ich spüre, wie deine Gnade und dein Frieden sich in meine arme Seele ausgegossen haben. Ich spüre, dass deine Barmherzigkeit mich immer mehr erfüllt. Du hast mir mehr vergeben, als ich wagte zu hoffen, als ich fähig wäre zu denken. Deine Güte hat all meine Wünsche übertroffen. Und jetzt lade ich dich ein in mein Herz, das erfüllt ist voller Dankbarkeit für so viele Gnaden. Ich habe mich vom rechten Weg, bin ich abgeirrt, aber du warst immer ein Vater für mich. Schenk mir deine Barmherzigkeit, denn du siehst, wie schwach ich bin. Jesus, Kind, sprich nicht mehr über dein Elend. Ich habe es schon vergessen. Hör zu, mein Kind, was ich dir sagen möchte. Schmiege dich in meine Wunden und schöpfe an der Quelle des Lebens alles, was du ersehnst. Und trinke in großen Zügen an der Quelle des Lebens. Und du wirst nicht stehen bleiben am Weg. betrachte meine Barmherzigkeit und fürchte nicht die Feinde deines Heils. Preise meine Barmherzigkeit und erweise ihr Ehre.
Passons, mes frères, au tribunal de la miséricorde.
Liebe Brüder, lasst uns jetzt weitergehen zum Gericht der Barmherzigkeit, zum Sakrament der Beichte. Heilige Faustina, die erste Heilige des neuen Jahrtausends,
canonisée par Jean-Paul II,
von Johannes Paulus II.
Am
Weißen Sonntag, am Sonntag der Barmherzigkeit im Jahr 2000, heilig gesprochen, die erste Heilige des neuen Jahrtausends. Sie nennt die Beichte das Gericht der Barmherzigkeit. Wie steht es um dieses Sakrament? Wie ist es damit in unserem persönlichen Leben als Bischof, als Priester und auch in unserer Pastoral? Wie kann man, natürlich müssen wir an diesem Ort über die Beichte nachdenken, wo der heilige Pfarrer auf einzigartige Weise dieses Sakrament, auf heroische Weise dieses Sakrament gelebt hat. Der Pfarrer von Ars, Padre Pio Mandic auch, um nur einige zu nennen, die sehr großen Beispiele der Beichte. Sie sagen uns, wie sehr dieses Sakrament im Herzen des priesterlichen Lebens steht. In unseren europäischen Ländern, mit einigen Ausnahmen, habe ich den Eindruck, dass die Praxis dieses Sakraments sehr zurückgegangen ist und in manchen Regionen so gut wie verschwunden ist aus dem christlichen Leben. Es gibt noch einige Orte der Beichte, dabei denke ich besonders an Medjugorje. Ich traue mich, darüber zu sprechen, denn seit 28 Jahren ist dies einer der wichtigsten Orte der Beichte geworden. Tausende und Tausende von Menschen, die dort zur Beichte gehen. Und ich möchte nur kurz erinnern, damit es deutlich ist, denn man bittet mich oft darum, weil ich fast Nachbar bin von Medjugorje. Was sagt denn die Kirche dazu über Medjugorje? Nur jetzt in Klammern eine kurze Erinnerung. Die offizielle Stellung der Bischofskonferenz vom alten Jugoslawien und auch von der Kongregation für die Glaubenslehre immer wiederholt. Die Aussage hat drei Punkte. Erstens, non constat de supernaturalitate. Das heißt, es ist nicht sicher, dass das übernatürlich ist. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Es gibt drei Möglichkeiten. Man kann Lourdes und Fatima, da ist das Übernaturelle festgestellt worden. Non constat, es ist noch offen, vielleicht ja, vielleicht nicht. Die Kirche hat sich noch nicht dazu ausgedrückt. Oder drittens, constat non de supernaturalitate, das heißt, es ist festgestellt worden, dass das nicht übernatürlich ist. Dann ist und für Medjugorje gilt die zweite Lösung. Im Moment hat die Kirche dazu noch keine Aussage gemacht, aber sie sagt zwei andere Dinge. Da Medjugorje noch nicht offiziell von der Kirche anerkannt ist, ist es verboten, offizielle Wallfahrten zu machen. Das heißt, ich kann keine Diözesanwallfahrt von Wien nach Medjugorje machen. Aber drittens, da es sehr viele Gläubige gibt, die dorthin gehen, ist es wichtig, ist es gut, dass wir in pastoraler Weise uns um diese Pilger kümmern, dass wir sie pastoral begleiten auf ihrer Pilgerfahrt. Und das ist es, was dort seit 28 Jahren geschieht. Ich schließe die Klammer. Ganz sicher sind unsere Pilgerorte wichtige Orte der Beichte.
Et
Und das ist meine Erfahrung von vielen Priesterbrüdern, wenn sie an diesen Pilgerorten oder insbesondere in Medjugorje die Erfahrung der Beichte wieder gemacht haben, dass sie davon tief ergriffen waren. Als Bischof habe ich nicht oft genug Möglichkeit, diesen Dienst zu leben, oder ich nehme mir nicht genügend Zeit, um das zu tun, und es tut mir leid. Und ich denke, uns Bischöfen täte es gut, wenn wir öfter im Beichtstuhl sind. Ich glaube, dass uns das gut tun würde. Ich weiß nur, dass jedes Mal, wenn ich wirklich für in der Kathedrale von Wien den Dienst der Beichte übernehme, dann bin ich hinterher wie aufgebaut, gestärkt, bestätigt in meiner Berufung als Priester. In der Kathedrale Heiliger Stephan haben wir im Beichtstuhl von 6 Uhr morgens bis abends um 10 Uhr immer eine Präsenz im Beichtstuhl. Und die Priester, die dafür zur Verfügung stehen, sind nicht arbeitslos. Vielen Dank, Gott. Gott sei Dank. Aber in den Pfarreien ist das Sakrament der Beichte fast verschwunden. Was kann man tun? Viele sagen, die Leute kommen nicht zur Beichte, also stehen wir für weniger Zeiten zur Verfügung. Das ist eine Katze, die ihren eigenen Schwanz isst. Weil die Leute nicht kommen, gehen wir nicht hin, und weil wir nicht da sind, kommen die Leute auch nicht.
Ich möchte noch das Zeugnis geben eines älteren Priesters aus Wien, aus einem Dorf im Vorort von Wien, der sich jetzt mit 86 Jahren aus seiner Pfarrei zurückgezogen hat. Seit vielen Jahren war er jeden Tag von 4:30 Uhr morgens im Beichtstuhl. Jeden Tag. Und die Leute aus der ganzen Gegend wussten, der Herr Pfarrer ist im Beichtstuhl. Und wenn sie zur Arbeit fuhren nach Wien, aus dem Vorort, gab es viele, die den kleinen Umweg gemacht haben durch dieses Dorf, um da zur Beichte zu gehen. Denn er war immer da. Er hatte seinen Beichtstuhl etwas größer gemacht, damit er da drin morgens auch Gymnastik machen konnte. Er hat gelesen, er hat gebetet, er hat gewartet, er war da. Und das war einer der besten Pfarrer für die Priester, für die Jugendlichen, von den Jugendlichen geliebt. Und ich möchte diesem Priester wirklich meine Ehre aussprechen, der sich jetzt mit 86 Jahren zurückgezogen hat. Dieses Jahr in der Erzdiözese Wien haben wir die Priestertage mit meinem lieben Weihbischof Stephan, der hier ist. Ja, steh mal auf, Stephan. Ich habe ihn gebeten, als besonderen Dienst, dass er sich um die Priester kümmert, dass er sie begleitet in der Diözese. Wir haben also unsere priesterlichen Tage über das Sakrament der Beichte gehabt. Aber wir haben insbesondere betont unsere eigene Erfahrung mit dem Sakrament der Beichte, der Vergebung. Wie leben wir denn das selber? Welche Wichtigkeit hat dieses Sakrament in unserem eigenen Leben? Wenn wir nicht mehr zur Beichte gehen, was ist dann überraschend, dass auch die Gläubigen dieses Sakrament nicht mehr viel benutzen?
Wie kann man also dieses Sakrament wiederentdecken? Ich möchte jetzt von der Erfahrung sprechen, die wir in den deutschsprachigen Ländern haben. Ich weiß, dass die Erfahrungen in vielen anderen Ländern sehr anders sind. Man muss nicht träumen jetzt von den Jahren, von den 60er Jahren. In meiner Kindheit gab es lange Schlangen vor den Beichtstühlen. In Wien, eine Kirche in der Nähe des Hauptbahnhofs, da gab es 12 Beichtstühle. Und jeden Tag standen lange, lange Schlangen vor den Beichtstühlen. Die Menschen, die mit dem Zug aus dem Vorort kamen, bevor sie zur Arbeit weiterfuhren, sind zur Beichte gegangen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir brauchen nicht davon zu träumen, dass sowas wieder zurückkommt aus den 50er Jahren. In Jesus ist der Ausgangspunkt und die Quelle dieses Sakramentes. Seine Hingabe am Kreuz ist die Grundlage für jede Vergebung. Der gute Schächer ist der Erste, der aus dieser Quelle die Vergebung empfängt. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus gibt die Vollmacht zu vergeben, die Sünden zu vergeben, als am Tag von Ostern. Es ist sein großes Ostergeschenk. Es ist das erste Geschenk nach seiner Auferstehung, das er den Aposteln gibt. Er sagte also zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hat, hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Denen, denen ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben. Denen, denen ihr sie festhaltet, da werden sie festgehalten bleiben. Liebe Brüder, das, was mich anspricht in dieser Osterszene, dass Jesus seinen Jüngern nichts vorwirft. Im Gegenteil, er grüßt sie mit seinem Frieden und vertraut ihnen die besondere Gabe an, die Sünden vergeben zu können. Jesus hätte alle Gründe gehabt, ihnen Vorwürfe zu machen. Sie haben ihn alle verlassen, außer Johannes. Sie haben sich nicht mal um seinen Leichnam gekümmert. Unvorstellbar. Sie hätten ihn am Kreuz gelassen, verlassen, und dann wäre er ins Sammelgrab geworfen worden, so wie das die Gewohnheit war damals von den Gekreuzigten, wo keiner sich um den Leichnam kümmerte. Wenn es nicht diese heiligen Laien gegeben hätte, Nikodemus und auch Josef von Arimathea, dann hätten die Jünger, so verschlossen wie sie waren in ihrer Angst vor den Juden, den Leib Jesu den römischen Soldaten überlassen. Was für ein schreckliches Verhalten der Jünger. Jesus macht ihnen keinen Vorwurf. Maria Magdalena gibt er den Auftrag: Sage meinen Brüdern. Das rührt mich tief an. Jesus nennt sie meine Brüder, trotz ihrer Lauheit, ihrer Feigheit. Und am Abend von Ostern tritt er durch die verschlossenen Türen ein, grüßt sie ohne Vorwurf und sagt: Friede sei mit euch. Und statt dass er ihre Sünden aufzählt, gibt er ihnen die Vollmacht, sie zu vergeben. Ist das nicht der zentrale Punkt, damit wir das Sakrament der Vergebung wiederentdecken? Seine Vergebung, seine Barmherzigkeit. Ja, Jesus hat uns zuerst vergeben. Seine Barmherzigkeit ist sogar unseren Sünden vorangegangen. Das ist die Umkehr von all unseren Vorstellungen. Wir denken, dass Gott uns vergibt, wenn wir unser Leben verändern. Aber es ist das Gegenteil. Weil wir der erschütternden Vergebung Jesu begegnen, sind wir in der Lage, uns zu bekehren und unser Leben zu verändern. Wie schwierig ist es uns, diese Logik zu verstehen, da hineinzutreten? Er hat uns zuerst geliebt. Für einen ehemaligen Dogmatikprofessor kann das überraschend sein, dass eine einfache Ordensschwester zu nehmen als hauptsächlichen Zeugen, um über das Sakrament der Vergebung zu sprechen. Schwester Faustina, ich kann verstehen, dass Professor Rozhinsky, der Dogmatikprofessor aus Krakau, ein Professor von Karl Wojtyła. Ich habe ihn noch kennengelernt als alten Professor. Als der Kardinal Wojtyła ihn bat, dass er das Tagebuch von Faustina studieren sollte, da war er sehr genervt. Frommes Gerede einer Ordensfrau. Er hat es auf einmal durchgelesen in einer Nacht und am nächsten Tag hat er den Kardinal Wojtyła um Verzeihung gebeten. Er war tief angerührt von dem, was diese einfache Ordensfrau von Jesus empfangen hatte über die Barmherzigkeit Gottes. Auch mein lieber Freund, Pater François-Marie Letel, Karmeliter, auch Professor in Rom, in seinem Buch über die Theologie der Heiligen, fängt an mit diesem Satz: Alle Heiligen sind Theologen. Nur die Heiligen sind Theologen. Nur die Heiligen sind Theologen. Die Heiligkeit ersetzt die akademische Theologie nicht, natürlich nicht. Sie ist immer noch notwendig, dass wir die Theologie studieren. Aber die Heiligkeit gibt Zugang zu dieser Wirklichkeit, wovon die Theologie spricht. Pater von Balthasar sprach von der erfahrenen Dogmatik, der experimentellen Dogmatik der Heiligen. Also möchte ich jetzt mich beziehen auf Faustina, eine einfache Ordensfrau, um über das Sakrament der Beichte, der Barmherzigkeit zu sprechen. Aber ich sehe, dass die Zeit sehr schnell vorangeht, werde das jetzt schnell machen und nur das Wesentliche sagen. Im Unterschied zur kleinen Therese, die vielleicht keine besonderen Visionen und Erscheinungen hatte, außer die liebe Frau vom Lächeln, hat Faustina sehr viele Visionen und Worte Jesu empfangen. Hier jetzt das, was sie über die Beichte sagt.
Heute hat der Herr zu mir gesagt, meine Tochter, wenn du dich der heiligen Beichte, der Quelle meiner Barmherzigkeit näherst, dann werden das Blut und das Wasser aus meinem Herzen sich in deine Seele ausgießen und sie veredeln, jedes Mal, wenn du beichtest. Tauche dich ganz und gar in meine Barmherzigkeit, in deinem großen Vertrauen, damit ich in deiner Seele die ganze Fülle meiner Gnaden ausgießen kann. Wenn du beichtest, wisse, dass ich selber dich erwarte im Beichtstuhl. Ich verberge mich nur hinter dem Priester. Aber ich allein handle in deiner Seele. Hier begegnet das Elend der Seele dem Gott der Barmherzigkeit. Sag den Seelen, dass in dieser Quelle der Barmherzigkeit die Seelen mit dem Gefäß des Vertrauens schöpfen. Schöpft an der Quelle der Barmherzigkeit mit dem Gefäß des Vertrauens. Wenn ihr Vertrauen groß ist, dann gibt es keine Grenzen für meine Größe. Die Ströme meiner Gnaden kommen in eine demütige Seele. Die Stolzen sind immer im Elend und in der Armut. Denn meine Gnade wendet sich ab von ihnen, um zu den demütigen Seelen zu gehen.
Ich würde gerne lange über die Beichte sprechen, aber die Zeit verstreicht. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass die heilige Faustina uns sagt, drei Dinge sagt, die notwendig sind für die Beichte. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir Priester und Bischöfe dieser einfachen Ordensfrau zuhören, wie sie uns diese Dinge sagt, für unsere eigene Praxis der Beichte.
Ich möchte
wirklich hinzufügen, was Maria sagt zu den Seelen, die sich der Heiligkeit ausstrecken und Frucht tragen möchten für die Beichte.
Erstens, Aufrichtigkeit und Offenheit. Der heiligste Beichtvater kann der Seele nicht Gewalt anwenden, um dir gewaltsam einzuflößen, was er möchte für sie, wenn diese nicht aufrichtig und nicht offen ist. Die Seele, die nicht aufrichtig ist und die verschleiert, setzt sich einer großen Gefahr aus in ihrem geistlichen Leben. Und Jesus selber gibt sich nicht auf tiefere Weise dieser Seele, weil er weiß, dass sie nicht profitieren wird von diesen Gnaden. Also erstens Aufrichtigkeit, Offenheit. Zweitens Demut. Die Seele profitiert nicht, wie es sein sollte, vom Sakrament der Versöhnung, wenn sie nicht demütig ist. Der Stolz hält sie in der Verdunkelung. Sie weiß nicht und will nicht eintreten mit Präzision in ihr tiefes Elend. Sie maskiert sich und vermeidet alles, was sie heilen könnte. Drittens, Gehorsam. Die gehorsame Seele, die ungehorsame Seele wird keinen Sieg erreichen, selbst wenn Jesus selber ihr die Beichte abnehmen würde. Der erfahrenste Beichtvater wird dieser Seele nicht helfen können. Die ungehorsame Seele setzt sich großen Gefahren aus. Sie wird nicht fortschreiten in der Vollkommenheit. Gott erfüllt mit seinen Gnaden die Seelen, die gehorsam sind.
Schnell voran, um Ihnen sehr kurz noch ein Wort zu sagen über die Aufrichtigkeit. Die Aufrichtigkeit. Oft sagen wir, was wird denn der Beichtvater von mir denken, wenn ich wirklich ehrlich bin, wenn ich nicht ein bisschen was von dem verstecke, was ich gemacht habe. Also die Erfahrung von Pater Pio ist sehr stark in diesem Bereich. Er hat denen, die nicht aufrichtig waren, denen hat er selber alle Details gesagt. Und du hast das noch nicht gebeichtet und das noch nicht. Es ist so wichtig, dass wir unser Elend nicht verschönigen. Aber es ist schwierig, sehr schwierig, wirklich in der Wahrheit zu sein. Meine Erfahrung als Beichtvater sagt mir, dass die wichtigsten Erfahrungen im priesterlichen Leben sind, der Aufrichtigkeit der Menschen zu begegnen, die bei uns ihre Beichte ableben. Das verändert uns, das formt uns, das lädt uns ein zur Demut, zur Ehrfurcht. Man muss den Gläubigen sagen, wie gut sie, das Gute, das sie uns tun, wenn sie zu uns kommen, um sich zu um ihre Sünden zu bekennen, indem sie uns um den Dienst der Beichte bitten. Sie tun uns etwas sehr Wichtiges, etwas Gutes. Aber natürlich muss man auch die Skrupel vermeiden, die Gefahr der Skrupel. Die Aufrichtigkeit ist nicht der Skrupel. Der zweite Aspekt, die Demut. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, Ihnen noch einen Text von Faustina zu zitieren, der einer der schönsten Texte von Faustina ist. Im Zusammenhang:
O mein Jesus, sagt sie zu Jesus, als Zeichen der Dankbarkeit für so viele Gnaden schenke ich Ihnen Leib und Seele, Verstand, Willen, alle Gefühle meines Herzens. Durch meine Versprechen, meine Profess habe ich mich Ihnen ganz und gar geschenkt. Es gibt also nichts mehr, was ich Ihnen schenken kann. Jesus hat mir geantwortet: Meine Tochter, du hast mir nicht gegeben, was wesentlich dir gehört, vom Wesen her dir gehört. Indem ich in mich Einkehr hielt in mir selber, habe ich gesagt, ich liebe Gott mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und konnte nicht entdecken, was ich ihm nicht geschenkt hatte. Und ich fragte: Jesus, sagen Sie es mir und ich werde es Ihnen sofort geben, aus ganzem Herzen. Jesus sagte mit Wohlwollen: Meine Tochter, schenke mir dein Elend. Denn das ist dein exklusives Eigentum. Das ist das Einzige, was dir wirklich gehört, dein Elend. Der ganze Rest kommt von mir. Wunderbare Offenbarung an Faustina. Schenke mir dein Elend. Das ist dein einziges Eigentum. Das kannst du mir von dir geben. Faustine sagt weiter: In diesem Augenblick hat ein Lichtstrahl meine Seele erhellt. Ich sah den ganzen Abgrund meines Elends. Im selben Augenblick habe ich mich in das heilige Herz Jesu geschmiegt, mit einem so großen Vertrauen, dass selbst wenn ich auf dem Gewissen gehabt hätte, alle Sünden aller Verurteilten, hätte ich nicht gezweifelt an der Barmherzigkeit Gottes. Mit zerbrochenen Herzen hätte ich mich in den Abgrund seiner Barmherzigkeit geworfen. Ich glaube, o Jesus, dass Sie mich nicht abgestoßen hätten, sondern dass Sie mir die Absolution gegeben hätten durch die Hand Ihres Stellvertreters.
Meine Brüder, ich muss jetzt hier aufhören. Es gibt keine Grenze für die Barmherzigkeit Gottes. Nur eine einzige Grenze könnte es geben, nämlich zu glauben, dass sie begrenzt ist. Und die große Versuchung ist die von Kain: Meine Schuld ist zu groß. Oder die große Versuchung des Judas: Meine Schuld kann nicht vergeben werden. Keine Schuld ist zu groß, wenn sie erkannt wird, wenn sie benannt wird, wenn sie mit Vertrauen in das Feuer der göttlichen Barmherzigkeit geworfen wird. Lasst uns Zeugen sein von der Barmherzigkeit und bitten wir Jesus, dass er unser Herz formt, unseren Verstand formt, unsere Gefühle, unsere Augen, unsere Ohren, unseren Mund, unsere Hände, unsere Füße, so wie die heilige Faustina das in diesem großen Gebet erbittet, dass wir ganz und gar geformt sind durch die Barmherzigkeit Jesu, damit wir lebendige Zeugen davon sein können.